Oder heller sprach in Bühlenhausen über das Thema Gnade.
Das Wort Gnade, das ist so ein frommes Wort, das man so dahinschwätzt, ohne was dabei zu denken. Und doch ist es das gewaltigste und wesenhafteste, was es gibt. Gott schenke uns, dass wir gut aufmerken und verstehen, was Gnade ist. Das Wort Gnade ist die Freude, die Gott empfindet, wenn er sich herabneigt zu einem armen, gequälten, zerschlagenen, in Sünde und Schuld und Schande liegenden, hilflosen Menschen, der sich selber nicht helfen und retten kann. Die Freude, die er empfindet, wenn er nun diesen armen Menschen fasst, packt, nimmt, ergreift und ihn an sein Herz zieht und ihm den Kuss der Liebe gibt und sagt, ich habe dich lieb, ich habe dich erlöst. Das ist Gnade. Gnade ist die Freude, die Gott beim Herabneigen empfindet. Das ist Gnade. Da stecken die Begriffe Freude und Hinabneigen drin. Und das ist die innerste Triebkraft aller Handlungen Gottes, auch seiner schwersten und tiefsten Gerichte, ist das Helfen wollen, das Heraufholen wollen, das zu sich heben wollen, die innerste Triebkraft, der innerste Beweggrund im Herzen Gottes. Und davon will ich etwas sagen. Das ist etwas Wunderbares. Das will es aufmerken. Sein Herz öffnen. Viele Menschen denken, es gibt wohl keinen Gott, ich habe noch keinen gesehen. Es ist alles aus der Natur geworden, alles von selbst entstanden. Aber wenn es einen Gott gibt, dann muss dieser Gott ein grausamer Gott sein. Wie könnte sonst so viel Elend und Jammer und Sünde und Krankheit und Not und Verzweiflung auf der Erde sein, wenn dieser Gott die Liebe wäre? Doch unmöglich, doch unmöglich. Und dieser Gott ist auch kein allmächtiger Gott. Denn der müsste so helfen. Er hilft aber nicht. Jahrtausende schon wert. Die Tragödie, das heißt das Trauerspiel der Menschheit und der Weltgeschichte. Jahrtausende, und es geht weiter alles so. Es wird alles schlimmer. Es wird alles schlimmer. Wo ist der allmächtige Gott? Wo ist der Gott der Liebe? Den gibt es nicht. Das ist so ein Hirngespinst von den Frommen, die sich da was einbilden. Aber in Wirklichkeit gibt es das nicht. So reden und denken heute die meisten Menschen. Meisten Menschen. Hat mir schon manchmal ins Gesicht gesagt. Öffentlich. Versammlungen unterbrochen und so weiter. Hab schon allerhand erlebt, meine Freunde. Und doch ist Gnade das Herzstück, das Innerste Gottes. Und wer seinen Heiland kennt, und wer Gebetsumgang mit ihm hat, wer mit ihm redet und ihn zu seinem Herzen reden lässt, durch sein Wort und den Heiligen Geist, der weiß, was Gnade ist. Der weiß, dass keine Mutter sich mit so viel Liebe, mit so viel Aufopferungsbereitschaft zu ihrem kranken Kind neigen kann, wie sich Gott zu jedem Sünder auch zu dir und mir geneigt hat und immer wieder neigt. Gnade ist die inbrünstige, man kann auch übersetzen, die leidenschaftliche Zuneigung Gottes in seiner heiligen Liebe zu den Ärmsten und Untersten und Elendesten. Das ist Gnade, das ist Gnade. Und diese Gnade ist nicht Süßliches und Weichliches, das ist etwas Herrliches. Deshalb steht da, wir sollen etwas sein zum Ruhm der Herrlichkeit seiner Gnade. Und wenn man das nur glauben müsste, müsste sich anstrengen, dass man sich das vorschwätzt, so lange, bis man es für wahr hält, dann wäre das eine arme Sache. Aber das darf man im Glauben ergreifen und nehmen und fortlaufend erfahren. Gnade. Ich will zunächst einleitend sagen, was eben das innerste Wesen der Gnade kurz ausgedrückt in drei Worten ist. Erstens, was ich eben schon andeutete, ist Gnade nach der Schrift das Herabneigen in Liebessehnsucht und Freude. Nie ist in einem Herzen so viel Liebessehnsucht nach Glück und Seligkeit und Gesundheit und Wohlergehen im Herzen eines Menschen oder eines Volkes oder der gesamten Welt gewesen, wie sie in dem Herzen unseres Gottes ist. Die Liebessehnsucht im Herzen Gottes ist größer und stärker und tiefer und beglückender, dass er sich sehnt nach Liebe und dass er das Verlangen hat, diese Liebe, die ihn durchbrausend erfüllt, die, ich rede jetzt in Bilder, fast sein Herz zerreißt, wenn er sie nicht mitteilen kann, dass diese Liebessehnsucht in die Herzen aller seiner Geschöpfe hineinströme und sie unsagbar glücklich mache. Auch in dein Herz und in mein Herz und in das Herz der Mörder in den Zuchthäusern und in das Herz der elendesten Geschöpfe. Gott sehnt sich zu werden alles, in allem. Das ist Gnade, das ist Gnade. Und diese Freude, dass er das Ziel einmal erreicht, diese Freude ist die Kraft, die ihn bewegt. Und ist die Kraft, die in uns überströmt. Meine Freunde, wenn man das verstanden hat, das ist Gnade, da ist es, als wenn bei dem Wort Gnade, wenn es an unser Ohr klingt oder wenn unser Auge es sieht, in der Schrift, als ob da drinnen in unserem Herzen etwas anfängt zu singen und zu klingen. Eine Freude geboren wird, die die ganze Welt mit all ihrem Kram und Dreck und Schwindel und Betrug, denn anders ist es nicht, dem Menschen nicht geben kann. Mit all ihren Zigaretten, mit all ihrem Alkohol und mit all ihrer Hurerei und mit all ihrem Tanz und ihrer Wissenschaft und ihrem Sport und ihren Goldmedaillen und was sie alles übergeben hat, das kann nicht einen Bruchteil von dem einem Menschen vermitteln, was die Gnade Gottes, die liebesmäßige, leidenschaftliche Sehnsucht, uns mit all seinen Kräften und Freuden zu erfüllen und zu durchdringen, dass wir endlich, endlich einmal wirklich stille und glücklich sind in Gott, in Gott. Unser Herz ist unruhig in uns, bis dass es ruht, oh Gott, in dir. Das hat vor 1400 Jahren ein großer Kirchenvater gesagt. Wisst ihr auch, wie der hieß? Augustinus, jawohl. Meine Freunde, unser Herz ist unruhig, bis dass es ruht, oh Gott. Zweitens, das ist also das Erste, was die Gnade ist. Das Zweite, diese Gnade verherrlicht Gott. Nun ist das Wort Verherrlichen und Herrlichkeit auch so ein unbekanntes Wort geworden. Was ein Auto ist, weiß jedes Kind. Und was ein Apfel ist, und was ein Stück Brot ist, und was ein Stuhl ist, und was ein Tisch ist, und was eine Uhr ist, weiß jedes Kind. Und was ein Flugzeug ist, weiß schon ein dreijähriges oder zweijähriges Kind. Aber was Gnade ist, und was Herrlichkeit ist, das wissen die Frommen nicht. Oder ahnen es nur von Ferne. Gott wird verherrlicht durch die Gnade. Und zwar bedeutet das, dass sein eigenes Herz anfängt, das, was in ihm liegt, auszustrahlen und auszuströmen. Das heißt, je mehr er anderen etwas darreicht von seinem Licht, viel heller als der Sonne Licht, das ist wahr, was sie gesungen haben. Das ist wahr, das Licht der Sonne ist so hell, dass man nicht hineingucken kann. Aber noch viel höher als der Sonne Licht ist die Gnade, ist die Freude im Herrn. Und dadurch wird Gott verherrlicht, dadurch wird Gott glückselig. Dadurch strahlen und strömen die inneren Lichts- und Freudenharmonien Gottes noch stärker aus auf die ganze Schöpfung. Das heißt verherrlichen. Verherrlichen heißt Kraft und Liebes- und Freudenströme lockern, dass sie fließen können. Dass sie fließen können. Und das Dritte ist, dass diese Gnade ausreicht für alle Sehnsucht, für alles Glücksverlangen, für allen Jammer, für alle Not, für alle Verzweiflung. Es sind sicher Leute hier, nein, ich will so sagen, es gibt kaum Leute hier, vielleicht abgesehen von den kleinen Kindern, 1, 2, 3, 4, 5 Kinder sehe ich, die nicht schon Selbstmordgedanken hatten, die nicht schon sagten, das Leben ist überhaupt nicht wert, gelebt zu werden. Am besten wäre es, ich wäre nie geboren, aber nun bin ich halt mal geboren. Warum, wozu, ich weiß es nicht, nur anscheinend nur um gequält zu werden in dieser Welt und um unterdrückt zu werden und um Nachteile zu haben, um einen Jammer nach dem anderen zu erleben, dafür bin ich Chancen der Welt. Das haben mir schon viele gesagt, auch Gläubige. Meine Freunde, dann sage ich etwas, das klingt euch zunächst als eine Behauptung, die euch gar nicht anspricht. Aber wenn ihr sie mal verstanden habt, wenn es einmal in euch lebendig wird, dann ist das eine Botschaft, die alle Schranken bricht und alle Fesseln zerreißt. Eine wunderbare Botschaft. Die heißt so, die Gnade Gottes ist allgenugsam. Aber ich will euch das mal vorlesen, damit ihr nicht etwa meint, ich würde euch da etwas erzählen, was in der Schrift steht. Ich lese in 2. Korinther 12, den 9. Vers, um euch das klar zu machen, euch das heute Nachmittag mitzugeben, dass ihr es niemals mehr verliert oder vergesst. In 2. Korinther 9, Vers 12 steht: Die Bedienung dieses Dienstes, handelt es sich hier um eine Sammlung für arme, hungernde Leute. Darum handelt es sich. Ist nicht nur eine Erfüllung des Mangels der Heiligen, das heißt, die Leute, die da Not leiden, Hungersnot, das waren die Armen in Jerusalem, und dann waren es da und dort, damals war ja nicht so wie heute alles organisiert, da gab es ja keine Rente, und da gab es keinen Lastenausgleich, und da gab es kein Krankengeld und sowas, das gab es ja alles nicht. Wenn einer krank war, da konnte er eben zugrunde gehen, da hat sich kaum einer drum gekümmert. Und dass ihr den Armen helft, schreibt Paulus, das bedeutet nicht nur, dass der Mangel der Heiligen befriedigt wird. Das heißt, dass die Gläubigen, die jetzt Mangel hatten, meinetwegen an Kleidung oder Nahrung oder sonst etwas, nicht nur, dass denen geholfen wurde. Das ist ja nicht die Hauptsache unserer karitativen, das heißt unserer äußeren Versorgung. Das ist nicht die Hauptsache. Wenn man einem Menschen Kleidung, Nahrung und Wohnung gibt, da hat man ihm viel gegeben, aber lange nicht die Hauptsache. Die Hauptsache ist viel größer, dass ein dürstendes Herz, das sich sehnt nach Glück und Freude und doch in den Dingen der Welt keinen findet, dass dem Herzen die Herrlichkeit Gottes und die Freude Gottes eingeströmt wird. Das ist die Hauptsache. Und deshalb heißt es, es ist nicht nur eine Erfüllung des Mangels der Heiligen, sondern ist überströmend. Ist überströmend durch die vielen Danksagungen gegen Gott, indem sie Gott verherrlichen. Diese Gnade verherrlicht Gott und ist allgenugsam. Davon lesen wir oft, von der allgenugsamen Gnade. Das heißt, sie ist genugsam für alle und ist genugsam für alles. Es gibt keine Not. Es gibt keine Sehnsucht, es gibt kein Elend, es gibt keine Verzweiflung, die nicht durch die Gnade Gottes gestillt und erfüllt wird. Die Gnade Gottes ist allgenugsam. Geht mal in eine Apotheke und sagt der Apotheker, ich möchte jetzt gerne Mittel haben, das gegen alles hilft. Gegen Kopfschmerzen und Rheuma und Ischias und Krebs und das und alles. Da sagt er, ja, das gibt es nicht. Und wenn Sie eine Million auf den Laden sich legen, so ein Mittel gibt es nicht. Bei den Menschen nicht. Aber bei Gott, seine Gnade, das heißt sein liebesmäßiges Geneigtsein, seine Verlangen, seine Kraft, sein urinnerstes Sein und Wesen, ist allgenugsam. Es gibt in deinem Leben keinen Jammer und keine Not, keine Herzeleid und keine Sehnsucht, keine Enttäuschung und kein Verdruss, der nicht durch Gottes Licht und Liebe und Güte und Barmherzigkeit gestillt würde. Die Gnade Gottes reicht aus. Seine Gnade reicht aus. Halleluja dem Lamm. Denn es zog mich heraus aus Sünde und Schlamm, hat einer gesungen. Ja, das ist wahr. Diese Gnade ist allgenugsam. Gottes allgenugsame Gnade macht Gott glücklich und macht den Sünder unglücklich und kommt einmal zum Ziel. Freilich, heute nicht, morgen auch nicht. Aber sie kommt zum Ziel. Aber ehe sie äußerlich zum Ziele kommt, muss sie in dir und in mir erst innerlich zum Ziele kommen. Diese Gnade Gottes. Das Wort Gnade kann man auch übersetzen mit Gunst. Gunst, die Gunst ist die Zuneigung, wenn man sagt, er erfährt die Gunst von einem hohen Fürsten, der bekommt eine hohe Stellung, bekommt einen Orden, bekommt einen Schloss und bekommt der weiß was alles. Das ist die Gunst. Und die Leute, die das haben wollen, die nennt man die Günstlinge. Die schon leichen sich daran und machen sich da beliebt, um da wirklich von diesem reichen Fürsten was zu bekommen. Ha, meine lieben Freunde, wir wollen keine Günstlinge von Menschen sein. Sie enttäuschen uns immer. Aber Günstlinge bei Gott, wir begehren seine Gunst, wir begehren sein ganzes Herz. Und das hat Gott uns gegeben. Das Herz Gottes hat er gegeben, der Vater hat dem Sohn sein Herz sich selbst gegeben. Christ, oh Jesu. Deshalb sagt auch Paulus, als er den Brief schrieb, den Brief von dem durchgebrannten Sklaven, den sogenannten Philemon-Brief, nimm diesen Sklaven, der dir durchgebrannt ist, den du jetzt eigentlich töten könntest oder schwer bestrafen, der ist zum Glauben gekommen. Er war bei mir im Gefängnis bei Paulus und hat sich bekehrt, ist ein Gotteskind geworden. Und jetzt schicke ich ihn hier zurück. Nimm ihn auf wie mein, weiß ich jemand? Mein Herz, wie mein Herz. Ja, nimm ihn auf wie mein Herz. Das ist wunderbar. Und so hat auch Gott seinen Sohn gesandt. Und indem wir den Sohn aufnehmen, nehmen wir das Herz Gottes auf. Nehmen wir all seine Liebe und Güte und Treue und Freundlichkeit, all seine Kraft und seine Herrlichkeit, all sein Licht, alles, alles nehmen wir ein. Das Lied, was wir vorhin gehört haben, das ist nicht übertrieben. Es gibt Leute, die sagen, ah, diese frommen Lieder da mit den Gitarren, das ist ja alles übertrieben. Gar nicht wahr. Als plötzlich in der finsteren Nacht Jesu strahlend Licht erschien. Oh, der Heiland strahlt in meinem Herzen, noch viel heller als der Sonne liegt. Es fliehen vor ihm Sorg und Schmerzen und der Sünden hätte. Richt! Ach, was ist das so wahr, was wir da gehört haben? Die Traurigkeit als täglich Brot war ich finsterer mächtig kühl, als in der allergrößten Not Jesu Lichtstrahl auf mich fiel. Das ist das Herz Gottes, das ist Gnade. Der Heiland aufleuchtete in seiner Erlöserherrlichkeit, seiner Lammesherrlichkeit, der unsere Sünden getragen hat, der unsere Schuld auf sich genommen hat und der die Kraft hat, uns zu beseligen und zu erneuern nach Geist, Seele und Weib. Einst suchte ich, denn mein Herz war leer, Freude noch in dieser Welt. Das gilt für alle Menschen, die suchen Freude in dieser Welt. Reisen und Theater und Sport und Kino und Fernseher und Kriminalroman und Mode abreihen und alles Mögliche, Essen und Trinken und was die Welt bietet. Aber ich habe noch keinen Menschen gesehen, der mir gesagt hat, dass seitdem ich die Zigarettenmarke, ich weiß gar keine, gar nur eine, seitdem ich die rauche, bin ich ein glücklicher Mensch. Habe ich noch keinen gesehen? Aber viele haben gesagt, diese verfluchten Dinger, ich wäre los davon. Kann aber nicht. Helfen Sie mir doch, ich möchte loswerden. Haben ja manche Herren gesagt, oh, vornehme Herr. Aha. Ja. Freude in dieser Welt. Jetzt brauche ich keine Weltlust mehr. Jesu Licht mein Herz erhält. Jawohl, keine Schwärmerei, das ist Tatsache. Und singe, jauchze, fehle. Mein Gottes Sonne strahlt dafür dich, bald wirst du in den Seelenreihen frohen Loben ewiglich. Ihr Lieben, das ist wahr, ich wollte. Lieben Sängerin hätte es uns unverliebbar ins Herz hineingesungen. Also Gnade, jetzt sage ich noch einmal diese drei Stücke und dann zähle ich euch mal die Arten der Gnade auf. Dann werdet ihr staunen, wie reich die Gnade Gottes ist. Gnade ist die Liebe, die Gott selbst empfindet, die Freude und Seligkeit, die er empfindet, wenn er sich dann niederneigen kann, um einen armen, dreckigen Wurm nicht zu zerbrechen, sondern um ihn zu nehmen und zu sich an sein Herz zu heben, ihn zu küssen, dem Kuss der Liebe, und um seine Seligkeiten
in diesen armen Wurm, in diesen armen Dreckhaufen, in diesen armen Kothaufen. Diese Worte stehen alle in der Bibel, Wurm und Dreck und Kot. Die stehen alle in der Bibel. Um den seinem Sohne gleich zu gestalten. Denn wir sollen einmal so herrlich sein, wie Christus ist. Weißt du, wie herrlich Christus ist? Ah, da musst du mal in die Offenbarung schauen. Und du siehst in seiner Glorie, in seiner Würde, in seiner Allmacht, der nichts widerstehen kann. Und genauso herrlich, genauso strahlend, von unbändiger Kraft und von ohne Krankheiten, Schmerzen und Leiden, Not und Tod und Müdigkeit und Hunger und Durst und Qual und Enttäuschung. Und ach, ohne all das, was wir unser ganzes Leben quälen, verlangen wir in diesem Leid der Sünde und des Todes sind. All das wird einmal weg sein und wir werden ihm gleich sein in der Gleichheit, in dem gleichen Glanz, in der er, der Herr Jesus Christus, lebt. Das ist Gnade. Das ist das Gnadenziel Gottes. Wenn wir das nehmen, wenn wir das glauben können, wenn wir einmal anfangen und niederfallen, sagen, oh Gott, wenn es das gibt, dann gibt es doch mir. Hol mich heraus aus all den dunklen Gedanken. Gib mich heraus aus all den Mürren und Knürren, aus all der Bosheit, aus all der Schlechtigkeit, die ich im Geheimen habe, die kein Mensch sieht, die ich gut verstecken kann, dass es ja niemand merkt, heb mich heraus, Herr, mach mich ganz frei. Das ist Gnade. Das ist Gnade. Es ist die Freude und die Gnade ist allgenugsam, das heißt, es gibt keine Not des Leibes, der Seele oder des Geistes, die nicht von dieser Gnade durchdrungen, verwandelt, verklärt und in ihr Gegenteil verklärt wird. Also aus aller Schwachheit wird Kraft, aus aller Finsternis wird Licht, aus aller Angst wird Jauchzen und Frohlocken. Aus allem, was uns hier unten quält und was uns fehlt und was uns elend macht, aus allem wird das Gegenteil, wird ein strahlender Überfluss göttlicher Freude. Das ist kein Märchentraum, das ist Gottes Wort und das ist in Wirklichkeit noch viel köstlicher, viel beseligender, viel gewaltiger, als ich es euch mit meinen armen, schwachen Menschenworten jetzt hier ins Herz hineinzusuchen, zu sagen versuche. Viel stärker ist das. Nun wollen wir aber mal anfangen und wollen einmal 10 Arten von Gnade betrachten. Es gibt ja verschiedene Arten von Gnade. Und da will ich euch 10 Arten von Gnade sagen, wobei wir immer wieder bedenken wollen, Gnade ist die Sehnsucht der Liebe Gottes, uns so zu machen, wie sein Sohn ist, wie er selber ist. Denn das Wort Satans, ihr seid wie Gott, das damals eine Lüge war. Denn sein wie Gott durch Lügen und Ungehorsam und Übertretung seiner Gebote, das gibt es nicht. Dieses Wort ist aber ein Verheißungswort, denn es steht geschrieben im 1. Johannesbrief, wir werden ihm gleich sein. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Wenn es hieße, wir werden ihm so ganz entfernt ähnlich sein, das wäre schon etwas groß, aber da steht wirklich, wir werden ihm gleich sein. Das ist dasselbe Wort, was Satan gestohlen hat und hat es den Menschen hingestellt und hat gesagt, das müsst ihr selber machen. Gar nicht wahr, können wir ja gar nicht. Wir werden immer elender, immer kränker, immer hinfälliger. Die bewundertsten Menschen der Welt, das sind arme, gejagte, gehetzte Menschen. Ich will euch mal 2 berühmte Menschen nennen. Ich habe das zufällig erfahren. Ich verstehe ja nicht viel davon, wenigstens von dem ersten Punkt, von dem zweiten etwas mehr. Der erste Punkt, das ist die französische Kinoschauspielerin Bardot. Kennst du, heißt Bardot? Ja. Das ist, habe ich gelesen, irgendwo ein ganz armer Tropf, die lebt fortwährend von Schlafmitteln und ist gereizt und ist erbittert und unzufrieden. Sie sei die erste Filmschauspielerin von Frankreich und sei eine wunderschöne Frau. Ich habe noch nie ein Bild gesehen, ich kenne es nicht, kann man sich nicht vorstellen, die Dame. Wenn sie da reinkäme, dann wüsste ich nicht, wer sie ist. Ja. Diese Bardot sei ein innerlich zerrissener, gequälter Mensch. Da ist die einfachste Landarbeiterin, die morgens beten kann und dann an ihre Arbeit geht und Gott danken kann für ihr Frühstück, für ihr Feschbar, was sie da mitgenommen hat auf den Acker. Und die abends müde nach Hause kommt und dankbar sich zur Ruhe legen kann. Die ist tausendmal besser dran als diese überreichte, verbitterte, mit Medikamenten vergiftete Frauenperson. Möchtet ihr tauschen mit dieser Mademoiselle Bardot? Du nicht, ich auch nicht. Das ist das eine. Da sehen wir, was die Welt mit ihren höchsten Lüsten und Freuden, denke mal, der bewunderte Filmschauspielerin von Frankreich und eine der größten der Welt, ihr Sängerinnen, möchtet ihr mit ihr tauschen? Und euch nochmal überlegen, was? So, und der zweite, das ist der Haring. Dessen, der 100 Meter zum ersten Mal in der Weltgeschichte in 10 Sekunden gelaufen ist. Sein Großvater war ein Freund von mir. In englischer Kriegsgefangenschaft vor 40 Jahren. Und war damals schon ein langer, schlanker, ein Sportler, wie ich nie einen sah. War auch in unserem Kriegsgefangenenlager, war der Sportler der Haring. Sein Großvater. Ha! Und der Mann sagt, es ist furchtbar. Jeder kennt mich. Ich kann niemals allein sein. Immer werde ich angequatscht. Immer soll ich meine Unterschrift sehen. Immer, es ist furchtbar. Ich habe Angst, ich habe Angst. Wo ich hingehe, Frankreich, England, Italien, Deutschland, wo ich hingehe, überall kennt man mich, überall und so weiter. Ich bin gar kein Mensch mehr. Ich komme mir vor wie so ein Hans-Wurst auf einem Jahrmarkt, der da angestaunt wird für 25 Pfennig. Und ich bin gar kein Mensch mehr. Ich bin tot und glücklich. Ich habe es gelesen, sagt er. Ihr mit ihm tauschen, ihr jungen Männer? Nö. Das sind arme, geplagte Menschen, die die höchste Ehre dieser Welt errungen haben. Die Kinoschauspielerin durch ihre Schönheit und der Sportler durch seine Schnelligkeit. Sind unglückliche Menschen. Ja. Noch eine dritte, diese schlanke Negerin, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, die schnellste Läuferin, eine Amerikanerin, eine Negerin, die bekommt jeden Tag durchschnittlich 23 Heiratsanträge. Die einen wollen sie heiraten, weil sie so schnell laufen kann, und die andere, weil sie so schlank ist, die andere wollen sie heiraten, weil sie so ein liebes Negermädchen ist. Alle möglichen Leute wollten sich hinterher wehren. Jeden Tag 23 Heiratsanträge und noch die vielen Briefe. Ja, das sind bedauernswerte Leute. Wer die höchsten Glückseligkeiten dieser Welt erlangt, Reichtum, Berühmtheit, Tüchtigkeit, bewundert werden, wer das erreicht, der wird ein ganz elender Tropf. Einer, der verborgen seinen Weg geht, mit Gott verbunden ist, loben und danken kann, sich freuen kann am Sonnenschein, sich freuen kann an den Wolken des Himmels und sich freuen kann an einem Bächlein, sich freuen kann an einem Trunk frischen Wassers. Man kann auch natürlich auch schwarze Johannisbeer bringen, das ist auch gut. Ja. Wer das nur kann und sich da freuen kann und Gott danken kann, ist ein glücklicher Mensch. Und wer das nicht mehr kann, ist ein gequälter Mensch. Ein gequälter Mensch. Und diese Leute enden meistens im Wahnsinn. Als die Französische Revolution war, da wurde eine schöne Frau ausgerufen zur Göttin Vernunft. Das war nach dem damaligen Begriff in Paris die schönste Frau der Welt. Wird auf einen Prachtthronwagen gesetzt mit wunderbaren feinen Gewandern und wurde da durch Paris gefahren. Und da wurde Gott abgesetzt und sie war dann die Göttin der Vernunft. Sie wurde angebetet. Schön und so weiter. Die Göttin der Vernunft. Die ist gestorben als alte Frau in einem Dachgeschoss in Paris, da ist sie verhungert. Hat sich niemand mehr um sie gekümmert, da war sie auch keine Schönheit mehr. Also 85, 86 Jahre alt war. Da ist sie verhungert. Kein Mensch hat er nachher gefragt. Das sind die Schönheitsköniginnen. Gibt es bei euch auch so Königin? Bei uns gibt es eine Gurkenkönigin, eine Weinkönigin und eine, ich weiß nicht, was alles noch gibt. Hühner auch eine Königin, ich weiß keine Ahnung. Was alles gibt. Der Ruhm dieser Welt wird zu Ekel und Grauen. Der Ruhm dieser Welt. Wir suchen einen höheren Ruhm, eine höhere Ehre, ein höheres Glück und eine höhere Seligkeit. Und das ist die Lebensgemeinschaft mit Christus, das ist Gnade. Ich sage euch diese Bilder und diese Dinge, damit ihr einmal recht fassen könnt, was Gnade ist. und der seligen Zeit einer einzigen Stunde kniend vor dem Thron verbracht. Du tust mir alle deine Gedanken kund, wie der Freund dem Freund es macht, heißt in einem Lied. Kennt ihr das Lied? Oh, der seligen Zeit einer einzigen Stunde. Ja, ich bin dein, oh Herr, ich vernahm dein Wort. Da kommt schon vor. Eine einzige Stunde kniend vor dem Throne Gottes verbracht, ist mehr wert als alles, was die Welt bietet. Denn in der Welt gibt es kein reines, leidendes Glück. Gibt es nicht. Gibt es nicht. Meine Freunde, ich sage euch das, dass ihr wisst, was Gnade ist. Gnade ist die volle Seligkeit, die man allein findet, wenn man sich von Gott fassen lässt und aus seinem Dreck und seiner Angst und seiner Not und seiner ungestillten und unstillbaren Sehnsucht herausheben lässt an sein Herz und seine Freuden in uns strömen. Sie machen uns gesund, sie machen uns froh. Ich habe in ungezählten Fällen erlebt, dass ein Mensch, der wirklich sein Leben dem Herrn gab, wirklich von Herzen gab, dass er an dem Augenblick von seinen körperlichen Krankheiten geheilt war. Das habe ich erlebt. Wenn das nur seelisch ist, dass sie begeistert sind durch irgendetwas, dann können sie auch eine Heilung erfahren, aber die bleibt dann nicht, die vergeht. Aber wenn sie dann wirklich von ganzem Herzen, vielleicht unter vier Augen, indem sie ihre Sünden, ihre letzten Sünden herausgaben, indem sie da ergriffen wurden, dann bleibt die Heilung. Aber bei einem Massenrausch bleibt die Heilung nicht. Bleiben auch die Bekehrungen nicht. Man hat Versammlungen erlebt, wo 20.000 ihre Namen und Unterschriften gegeben haben. Und es sind etwa 5 oder 6 Leute übrig geblieben von den 20.000. Ich habe auch bei Sitzungen vom Vorstand der Deutschen Evangelischen Allianz und der Europäischen Allianz, reichen Sitzungen vom Vorstand, und da wurden dann die Zahlen genannt, die übrig blieben bei den großen Erwickungen, so gut wie nicht. Aber eine einzige Stunde kniend am Thron verbracht, eine einzige Stunde oder eine halbe Stunde, wo man sein Leben ausbreitete und sich völlig lösen ließ von seinen Sünden und sein Leben völlig dem Herrn gab, das blieb, das blieb. Das habe ich ungezählte Male erlebt. Und das wurde auch in diesen, das waren intime Sitzungen natürlich, da wurde das bestätigt. Da wurde wohl, weil es also erfolgt in Hamburg, 40.000 Mark Kollekten, in Frankfurt 38.000 Mark Kollekten, in da und so weiter. Und so viel erweckte, aber geblieben sind dann, das wurde dann nach Jahren festgestellt, ich war dabei in der Sitzung, da war Pastor Zielt, der war damals der Vorsitzende der Deutschen Allianz und glaube ich auch der Europäischen Allianz. Meine Freunde, o der seligen Zeit einer einzigen Stunde knien vor dem Thron verbracht, hier tue ich all meine Gedanken kund, wie der Freund in Freunde macht. Wenn wir unsere Gedanken voll Bosheit und Schlechtigkeit und Sünde und Sehnsucht und Glücksverlangen dem Herrn kundtun und an Gott durch sein Wort und einen begnadigten Seelsorger und seine Gedanken kundtun, dann wird was Echtes geboren und nicht nur Schaum, der vergeht. Meine Freunde, das sind Dinge, die sind wichtig und wesentlich. Deshalb hat der Herr Jesus, der hat oft vor Tausenden gepredigt. Der hat 4.000, 5.000 gespeist, einmal 4.000, einmal 5.000. Also viele Zuhörer. Aber die wichtigsten Dinge, das Wesenhafte, das Bleibende, das hat er gewirkt unter vier Augen. Seine 12 Jünger, er hat mal 70 Jünger gehabt, er hatte mal Tausende gehabt, die ihm nachliefen, aber 12 sind geblieben. Und wie viele sind von diesen 12 geblieben, zu allerletzt am Kreuze, wie viele noch übrig waren? Keiner mehr, keiner. Aber die sind zurechtgekommen dann, die 12. Die sind zurechtgekommen. Meine Lieben, das sind Dinge, die müssen wir verstehen. Die Gnade ergreift immer nur wenige, aber sie wird sich einmal in den kommenden Ewigkeiten ausdehnen. Auf alle. Gnade für alle. Aber vorläufig sind es nur wenige. Vorläufig sind es nur die Berufenen, die Auserwählten. Aber darauf will ich jetzt nicht eingehen. Ich will euch vielmehr jetzt noch Ich will damit anfangen, heute Abend werde ich das zu Ende führen. 10 Arten von Gnade, ich nenne. Weil wir sie brauchen, weil wir ohne sie zugrunde gehen, weil wir ohne die geistlich-göttlich verhungern und verdürsten, weil das, was die Erde bietet, das irdische Brot und die trockenen Schlagsahne und Sekt und Likör, weil sie uns nicht glücklich machen. Sie machen uns nicht glücklich. Glücklich macht uns nur das, was von Gott strömt, mit der Geistesleben. Was ist beseligt, was ist löst, was ist von Satan hitten, vollkommen frei macht und an sein Herz bindet. Das macht uns glücklich. Das ist Gnade. Das ist die Gnade. Erstens, das werdet ihr staunen. Erstens, die Gnade vor den Ewigkeiten. Die vorewigkeitliche Gnade, oder Ewigkeit heißt Äon, und deshalb ist das die voräonische Gnade. Da werde ich sagen, was ist das? Das habe ich noch nie gehört. Hat er schon seine Bibel lesen? Das ist die Gnade, die uns Gott gegeben hat vor den Ewigkeiten. Ja, werde ich ja sagen, vor den Ewigkeiten, die Ewigkeiten. Das gibt es doch gar nicht. Aber natürlich gibt es das, die Ewigkeiten fangen einmal an und hören deshalb einmal auf. Und es gibt auch nicht nur eine Ewigkeit, sondern es gibt eine Reihe von Ewigkeiten. Und was einen Anfang hat, hat ein Ende. Auch die Ewigkeiten haben einen Anfang und ein Ende. Nur Gott hat keinen Anfang und kein Ende. Und die Liebe höret, die hat auch kein Ende. Weil sie auch keinen Anfang hat, denn Gott ist Liebe. Gott meint das. Wenn ihr das einmal anfangen zu bedenken und einmal anfangen dafür zu danken, dann wird uns das aufgeschlossen. Jetzt lese ich euch vor aus der Bibel von der Gnade, die uns gegeben ist, vor den Ewigkeiten, das ist die voräonische Gnade, ist dir gegeben, als du noch gar nicht geboren warst, als es noch keine Erde gab, als es noch keine Menschen und keine Engel und keinen Teufel gab. Da war schon für dich ein Gnadenkapital bereitgelegt. Dann war schon, ich will mal töricht reden, ein Sparbuch bei Gott auf der himmlischen Bank. Für ein paar Millionen, für dich, du armer Schlucker. Du bist ein Millionär und weißt das nicht, denn du hast Gnade vor den Ewigkeiten bekommen. Und das hast du schwarz auf weiß. Das will ich euch vorlesen. Will ich euch vorlesen? 2. Timotheus 1, Vers 9. Gnade vor den Ewigkeiten. 2. Timotheus 1, 9. Da heißt es, jetzt lese ich den 8. Vers nicht. Hört mal gut zu. So gut hört mal zu, als hättet ihr das noch nie gehört. Schäme dich nicht des Zeugnisses unseres Herrn. Schäme dich nicht zu bekennen, wo du auch bist. Jesus ist mein Retter und Löser. Ich kann euch sagen, ich habe schon oft erlebt, im Autobus, im D-Zug, im Wartesaal, auf meinen vielen Reisen, wenn ich in die Unterhaltung, in der Redung kam mit Menschen, und wir haben dann gesprochen, dass sie sagen, ja, sie sagen da, dass sie frei und froh und glücklich geworden sind, sie wissen das gekommen. Und da habe ich gesagt, das hat nicht die katholische Kirche gemacht und hat auch nicht die evangelische Kirche gemacht und hat auch keine Sekte gemacht. Und ich selbst, ich habe da wenig gemacht. Das hat Jesus Christus gemacht, der lebendige Sohn Gottes. Da habe ich schon erlebt, wie Leute vor diesem Wort zusammengesackt sind, wie ein Mörder vor einem Fallbeil. Ich habe aber auch erlebt, wie Leute sagten, ach, das möchte ich auch haben. Ist das wahr? Gibt es sowas? Jawohl, sowas gibt es. Schauen Sie mir in die Augen. Glauben Sie, ich betrüge Sie. Wir sehen uns vielleicht nie wieder. Aber ich werde mal Rechenschaft abgeben müssen für diese Stunde, wo ich Ihnen von Jesus sage. Und Sie werden mal Rechenschaft abgeben müssen, draußen im Lichte Gottes. Oh, lassen Sie sich sagen. Da habe ich wunderbare Dinge erlebt. Zustimmungen, Tränen, Freude und Fasten, Boshaftigkeiten, Ablehnung. Boshaftigkeiten, Ablehnung nur da, wo mehrere beisammen waren. Wo einer allein war, ich kann mich nicht entsinnen, dass ich, wo ich einen allein, doch, ein Fall in Berlin, ein Fall, da war einer bei mir, ein Professor so und so, ein gescheiter Mann, der sagt, was ich da habe, das stimmt nicht, das ist nicht wahr. Sag ich so, das weiß ich aber besser. Gestatten Sie einmal, wenn Sie auch ein Professor sind, ich bin bei einer Schule, ja. Aber das weiß ich besser als Sie. Und das ist der einzige Fall, an dem ich das sehen kann. Ja, also, schäme dich nicht, das Evangelium. Viele Frommen, die schämen sich. Wenn die irgendwo sind, dann haben sie Angst. den Namen Jesus zu nennen. Den Namen Jesus, vor dem sich alle Knie beugen. Der Name Jesus, in dem eine unerhörte Kraft ist, vor der alles zerbricht. Jesus ist der Siegesheld, der wie viele Feinde besiegt. Wer? All seine Feinde besiegt. Jesus ist, dem alle Welt einst lief zu Füßen liegen. Ja, also schäme dich nicht des Evangeliums, des Zeugnisses unseres Herrn, noch meiner seines Gefangenen, Paulus, sondern leide Trübsal mit dem Evangelium nach der Kraft Gottes. Das Trübsalleiden, das ist keine schwere Sache, das ist eine Sache, bei der wir die Kraft Gottes bekommen, leide Trübsal nach der Kraft Gottes. Der uns errettet hat und berufen mit heiligem Ruf. Jesus ruft uns. Jedes Lied, das wir hören, jedes Wort Gottes, das wir lesen, ist ein Ruf Jesu, der uns berufen hat mit heiligem Ruf. Nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, hört, der Gnade, die uns in Christo Jesu vor ewigen Zeiten oder vor Zeiten der Äonen gegeben hat. Vor ewigen Zeiten, vor den Ewigkeiten, als die Ewigkeiten noch gar nicht anfingen, da haben wir bereits Gnade bekommen. Zuneigung oder ein Gnadenkapital, ein Gnadenreichtum oben, den hat Gott uns bereitgelegt. Für dich liegt, wenn du es fassen kannst, dann fasse es. Ein ungeheurer Gnadenreichtum an Gottes Kraft, an Gottes Freude, an Gottes Friede bereit. Und zwar ist er bereitgelegt vor den Ewigkeiten, vor den Äonen, vor den ewigen Zeiten, heißt es bei Luther. Nein, wie heißt es bei Luther? Bei Luther heißt es bereitgelegt vor der Zeit der Welt, ja, vor der Zeit der Welt, als die Welt noch nicht war. Da wurde diese Gnade für dich, diese Kraft, diese Freude, dieser Friede, diese Seligkeit für dich bereitgelegt, vor der Zeit der Welt. Das heißt wörtlich, vor den Ewigkeiten. Heißt es wörtlich. Vor den ewigen Zeiten, vor den äonischen Zeiten, die Ewigkeiten waren. Ehe die Welt war, da war Gnade da. Schon damals. Also ihr dürft nicht meinen, ihr bekommt Gnade, wenn ihr drei Eimer voll Tränen geweint habt. Oder wenn ihr die Bibel fünfmal gelesen habt, dann bekommt ihr Gnade. So ist es nicht. Sondern die Gnade ist bereitgelegt vor Grundlegung der Welt. Du bist reich und weiß es dann. Wenn zum Beispiel ein Königskind geboren wird und da wird dem irgendetwas schon vermacht durch Gesetzbeschluss, da heißt es, dieses Kind, das ist der erste geborene Sohn des Königs, der wird immer selber König und der bekommt immer das und das und das und das. Und später geborene Kinder, die bekommen die Provinzen, das Land und so weiter. Und das kleine Würmchen, das da in seinem Bett liegt, das hat keine Ahnung von seinem Reichtum. Und wenn das Kind ein Jahr alt ist, hat es auch noch keine Ahnung. Und wenn es zwei Jahre alt ist, hat es auch noch keine Ahnung. Aber wenn es mal 17, 18, 19, 20 Jahre alt ist, dann weiß das, ich bin einmal der kommende Herrscher. Ich bin der König. Mir wird einmal das alles gehören, was mein Vater gehört. Da weiß ich. Und so ist da im Glauben. Ein weltbekehrter Mensch, der hat keine Ahnung, was mit ihm geschehen ist. Wenn ein Mensch neben mir von den Knien aufsteht und sagt, ach, jetzt weiß ich, der ich gehöre dem Heiland, der Heiland gehört mir und er hat mich angenommen, meine Sünden sind vergeben. Oh, ich weiß was, dann ist so froh und dankbar. Das habe ich schon x hundertmal hören dürfen. Das ist etwas Wunderbares. Ich habe den meisten dann gesagt, sie wissen gar nichts. Sie wissen doch, sie wissen, dass sie ihre Sünden vergeben sind am Kreuz. Sie wissen, dass sie angenommen sind. Aber was jetzt mit ihnen geschehen ist, dass sie jetzt ein Kind Gottes sind, ein Erbe Gottes, was ihnen noch bevorsteht, schon allein auf der Welt hier, unter Druck und Angst und Mühsal und Spannungen, aber in der Vollendung erst, was ihnen da bevorsteht, davon haben sie noch keine Ahnung. Da müssen sie erst die Bibel ein paar Mal lesen, dann leuchtet sie ihnen auf, wie reich sie sind, die Gläubigen, die sind so reich, und benehmen sich, als wären sie die ärmsten Bettler. Tatsache, meine Freunde, statt zu loben und zu danken und die Kräfte des Evangeliums zu erfahren, wie die ärmsten Bettler benehmen sie sich. Vor den Äonen, das ist die Gnade Nummer 1, vergesst das nie, als du noch gar nicht geboren warst, als Sonne, Mond und Sterne noch nicht geschaffen waren, da war bereits für dich die Gnade bereitgelegt vor den Äonen bei Gott. Da waren die Spannkräfte, die Seligkeiten, die Reichtümer, die Herrlichkeiten, die dich vollenden sollen und dich krönen werden, die lagen bereits dort oben. Jetzt sagst du schon, kannst du gar nicht denken. Du musst nicht denken können, was das Stift sagt, hey, du sollst ja auch nicht denken. Du sollst glauben und danken, das ist viel mehr als denken. Denn unser Denken ist ja vergiftet und verfeucht. Was können wir denn denken? Aber danken können wir, loben, glauben, anbeten. Das ist die erste Gnade, zweite Gnade. Jetzt lese ich aus. Aber danken können wir, loben, glauben, anbeten. Das ist die erste Gnade, zweite Gnade. Jetzt lese ich aus Galater 1, den 6. und den 15. Vers. Das ist Gnade Nummer 2. Ha, es gibt viele Arten. Es gibt nicht nur 10 Arten. Ich habe mir nur 10 Arten, die wichtigsten, zusammengestellt aus der Bibel. Es gibt aber in Wirklichkeit noch mehr. Ich glaube, irgendein bekannter gläubiger Pfarrer, der hat mal 28 Arten von Gnade zusammengestellt. Der Modersohn, glaube ich, war. Der Modersohn. Ernst Modersohn. Den hast du auch gekannt.
Am Namen.
Am Namen. Wer hat Ernst Modersohn gekannt? Ah, guck dir da, die alten Kaliber. Ja, ja. Jawohl. Der hat mir 1921 in Berlin, das war vor 39 Jahren, hat er mir die Hände aufgelegt zum Dienst. Und dann bin ich zurückgefahren und dann ging ich hauptsächlich in kleinere Dörfer und auch größere Dörfer in meiner Heimat, in Rheinhessen. Dann gab es eine Erweckung nach der anderen. Menschlich gesprochen durch die Handauflegung von Ernst Modersohn. Und er hat gesagt, in der Schrift gibt es 28 Arten der Gnade. 2 mal 14, 14 ist die pauline Füllezahl, 2 ist die Zahl des Sohnes, Jesu Christi, 2 mal 14, 28 Arten Gnade. Ah, aber ich werde euch keine 28 Arten Gnade aufzählen und besprechen, sonst müsste ich ja die ganze Woche bei euch bleiben. Das kann ich ja nicht. Ja, ihr müsst ja morgen wieder arbeiten. Mein Zeichen aufgesetzt. Aber 10 Arten nenne ich euch heute noch. Was ich heute wieder nicht sagen kann, das sage ich heute Abend. Ja. Also zweite Art der Gnade. Ich habe gesagt, wir lesen aus dem Galaterbrief, Kapitel 1, Vers 6 und Vers 15. Das ist die sogenannte berufende Gnade. Berufen. Wenn ich jemanden rufe oder wenn ich einen Beruf antrete, so das nennt man Berufung. Und diese Gnade, die gibt uns einen neuen und einen höheren Beruf. Wenn ich frage, was bist du von Beruf, dann sagt der eine, ich bin Landwirt, und der andere sagt, ich bin Schreiner, und der dritte, der sagt, ich bin Hausfrau, und der vierte, der sagt, ich bin Professor, und der fünfte sagt, ich bin Fabrikant, und der andere sagt, ich bin Schreiber, und der andere sagt, na, also jeder hat einen anderen Beruf. Das ist ein Beruf so wichtig wie der andere. Aber das ist nur unser irdischer Beruf. Das ist nur unser irdischer Beruf. Wir sind berufen mit heiligem Beruf. Das ist ein höherer Beruf. Unseren eigentlichen Beruf haben wir nicht auf Erden, den haben wir im Himmel. Es kann hier auf Erden einer Richter sein und ein ganz ungerechter Mann. Und es kann einer ein einfacher Handwerker sein und hochbegabt. Auf Erden hat kaum ein Mensch, ich sage kaum, oder nur wenige Menschen, den Beruf, zu dem sie innerlich berufen sind. Das nur nebenbei. Der wahre Beruf wird dort oben angedreht. Da bekommen wir auch einen neuen Namen. Oben heißt er nicht mehr so wie hier unten. Da bekommt ihr einen strahlenden Namen. Und zwar ist der neue Name, das kann ich euch aus der Bibel beweisen, nicht der Name, der eure größte Stärke ausdrückt, sondern der Name, der eure größte Not und Schwäche und Sehnsucht ausdrückt. Den bekommt ihr, denn das wird aufgefüllt. Und dann werdet ihr strahlen, die Sterne so rein wie des Heilandes Krone, als Ewigkeit. Der neue Beruf und der neue Name. Ihr habt ja auch schon etwas von eurem Beruf. Wir sind die Krone unseres Herrn. Aber davon will ich jetzt nicht sprechen. Ich will jetzt von der Berufung, von der beruflichen Gnade sprechen. Also, Galater 1, 6, da heißt es, ich wundere mich, dass ihr so schnell von dem, der euch in der Gnade Christi berufen hat. Oder durch die Gnade Christi berufen hat. Durch die Gnade berufen hat. Zu einem anderen Evangelium umwendet. Ihr habt ja jetzt eine schwärmerische oder eine gesetzliche Art. Ein Evangelium, wir müssen uns anstrengen, sonst erreichen wir nicht das Ziel. Das ist gar kein Evangelium. Das ist moralische Aufrüstung, aber kein Evangelium. Meine Freunde, Wir sind berufen durch die Gnade oder sind berufen in der Gnade. Die Zuneigung Gottes gibt dir einen höheren, herrlicheren Beruf als den, den du je hattest. Wir hatten dann den höchsten Beruf in Deutschland von 1933 bis 1945. Da war ein Mann, der hatte den höchsten Beruf in ganz Deutschland. Der hieß mit Vornamen Adolf. Ich weiß nicht, ob er seinen Zunamen noch nicht. Ich war ein Schulklassen, in kleinen Schulklassen, die haben den Zunamen dieses Mannes nicht gewusst. Ja. Der hatte den höchsten Beruf. Aber der war nicht in der Gnade berufen. Und auch nicht zur Gnade berufen. Dieser arme Mann, dieser arme besessene Mann, der, weil wenigsten wissen, wie Adolf Hitler, wie der gestorben ist, das wissen die wenigsten. Der konnte in den letzten Tagen, Wochen seines Lebens sich nicht mehr allein auf einen Stuhl setzen. Der zitterte vor Zehren und die Unterlippe ging runter und der Speichel floss aus seinem Munde. Das wurde aber alles geheim gehalten und versteckt. Da wurden noch Befehle rausgegeben. Der Führer, schaut auf den Führer. Und dabei war das schon ein vollkommener Idiot und Trottel. Und ich habe von Berichten von Leuten, die aus der allerengsten Umgebung des Führers, in Anführungszeichen, miterlebten. Ja. Diese Werke, das sind teure Werke, die habe ich in der Schweiz vorgelegt bekommen. Ja. Meine lieben Freunde, gerufen. Wir haben den höchsten Beruf, die höchste Berufung. Aber nicht Führer des Großdeutschen Reiches. Heute gehört uns Deutschland und morgen die ganze Welt. Kein solcher Wahnsinn. Sondern wir haben einen göttlichen Beruf, einen heiligen Beruf. Und der bleibt über alle Ewigkeiten hinaus. Meine Freunde, das ist die Berufung der Gnade, die uns einen höheren Gottesberuf gibt. Ich lese aber dazu noch einen Vers aus diesem ersten Kapitel des Galaterbriefes. Ich lese dazu noch den Vers 15. Als es aber Gott, der mich von meiner Mutterleibe an abgesondert hat, durch seine Gnade berufen hat, wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu enthüllen. Hier sehen wir, was berufende Gnade ist. Bei der berufenden Gnade, wenn Gott uns ruft, dann lässt er in uns den herrlichen Christus beschaut werden. Dann fallen in unserem Herzen die Hüllen, dann sagen wir, Jesus, nur du, wie bist du groß und wunderbar. Dann merken wir, dass die begeisterten Lobgesänge für Jesus nur ein armes Geschwätz sind. Die blickt darauf, dass er viel mehr, viel größer, viel herrlicher ist. Das ist die berufende Gnade, wenn in uns der Größte sein Hüllen wird, wenn wir ihn schauen in seiner ganzen Strahlkraft. Das ist die Gnade Nummer zwei. Das erste war die voräonische oder die vor den Ewigkeiten bereitgelegte Gnade Gottes, von der wir nichts wussten. Oder, ja, jetzt wissen wir davon, wenn wir unsere Bibel kennen, wenn wir Gottes Herz kennen. Und das zweite ist die berufende Gnade. Galater 1, 15. Jetzt nenne ich doch eine dritte Gnade. Dann höre ich auf. Die dritte Gnade ist die heilbringende Gnade. Wenn ich einen rufe, komm mal her zu mir, dann muss der zu mir kommen. Der kann aber sagen, dass du meinen Ruf will nicht. Aber wenn ich jemand was bringe, dann gehe ich zu ihm und sage, hier, das schenke ich dir. Das schenke ich dir. Und so ist die Gnade nicht nur eine berufende, sondern eine bringende. Und zwar bringt sie was? Sie bringt Soteria, Heil. Hat mal ein ganzes Volk gebrüllt. Aber Heil ist was Wunderbares nach der Schrift. Heil. Das heißt Rettung oder Seligkeit oder herausreißen, gesund machen und ans Ziel der Vollendung tragen. Das ist Heil. Das heißt sozusagen Rettung. Soteria. Und deshalb ist das dritte die heilbringende Gnade. Wenn mir einer was bringt, schenkt mir Wahrheit. Heilbringende Gnade. Das ist etwas Großes und Wunderbares. Und davon lese ich euch auch ein Gotteswort. Titus 2, Vers 11. Titusbrief, der steht hinterm Timotheusbrief. Da steht nicht zwischen Matthäus und Markus Evangelium. Und dann hinterm Timotheusbrief,
Titus 2,11 seid ihr Rede von der Gnade Nummer 3, von der Heil oder Rettung oder Seligkeit bringenden Gnade. Und da heißt es, die Gnade Gottes ist erschienen, Heil bringen für einige Menschen. Wie heißt es? Heil bringen für alle Menschen. Und gibt uns jeden Tag Sonnenschein und Süßigkeiten, Schokolade, so viel wir wollen. Was? Und süchtig uns. Was sagen wir? Süchtig uns. Danke für die Gnade. Meine Lieben, Süchtigen kommt von Zucht und Zucht kommt von Zielen. Sie zieht uns heraus aus Schlamm und Kot und Sünde und Wahnsinn und Grauen und Selbstmordgedanken und Untergang in Hölle. Und zieht uns hinauf in die Gleichgestalt, in die Gleichheit der Herrlichkeit des Vaters und des Sohnes. Das heißt Süchtigen. Süchtigen heißt ziehen und erziehen und weg von all dem, was unten ist und hinein in all das, was oben ist. Die heilbringende Gnade Gottes ist erschienen für alle Menschen und süchtig uns. Aha, aha. Ich habe gesagt, die berufende Gnade hat damit zu tun, die Herrlichkeit Christi in uns zu enthüllen. Und die züchtigende Gnade hat es damit zu tun, uns zu packen und nun herauszuziehen aus all dem, was unser Leben ruiniert. Aus dem Alkohol und dem Nikotin und der Hurerei und den Diebstählen und den Lügnereien und dem Hochmut und der Bosheit und all dem Dreck, all dem Kohl raus, raus, raus und hinein in den Glanz, in die Würde, in die Seligkeit, in die Freude der Gemeinschaft mit Christus. Das ist die erziehende oder die züchtigende oder noch besser zuletzt die heilbringende Gnade. Die heilbringende Gnade bringt uns Heil, sie bringt uns Rettung, sie bringt uns Seligkeit, indem wir das den alten Dreck loswerden und indem wir neue Kräfte, neue Freuden, neue Seligkeiten schauen und empfangen und nehmen und in unserem Herzen weitertragen. Das ist es. Das ist Gnade. Das ist Gnade. Drei Arten von Gnade. Jetzt will ich euch noch, ehe ich Amen sage, Appetit machen. Ich möchte nämlich, dass ihr heute Abend wiederkommt. Und ich möchte auch, dass ihr noch ein paar mitbringt. Ja. Und dazu lese ich jetzt noch die sieben anderen Arten der Gnade vor, über die wir heute Abend sprechen wollen. Wir haben also erstens gesehen, die Gnade vor den Ewigkeiten, so wie ein Kind, ein Fürstenkind, Reichtümer und Schätze hat, ohne es zu wissen. Und zweitens haben wir gesehen von der berufenden Gnade, die uns innerlich die Herrlichkeit Christi entschleiert. Drittens die Heil- oder Rettung- oder Seligkeit bringende Gnade, die sie heranträgt an uns, dass wir keinen Schritt zu machen brauchen. Und jetzt, heute Abend sprechen wir viertens die rechtfertigende Gnade. Wie gerecht wir werden durch die Gnade, dass wir unantastbar sind, dass kein Teufel mehr uns was vorwerfen kann. Und wenn wir die schlimmsten Sünden getan hätten, das ist was Wichtiges, das glauben die meisten Menschen gar nicht, dass es sowas gibt. Im Gegenteil, die am meisten gesündigt haben, denen musste am meisten vergeben werden. Und wer, wenn viel vergeben ist, der liebt viel. Die werden den Herrn am meisten lieben, denen am meisten vergeben wird. Und denen musste am meisten vergeben werden, die am meisten gesündigt hat. Ja, liebe Zeit, das heißt also, dass die größten Sünder die größten Chancen haben. Ja, aber soll sich hier niemand einbilden, niemand so hochmütig sein zu meinen, er sei der größte Sünder. Haben ja auch schon Leute gesagt in der Sprechstunde, oh, wissen Sie, ich bin der größte Sünder. Ich bin so schlecht und haben geweint und haben gesagt, ich bin der größte Sünder. Also das ist nicht wahr. Nicht der größte Sünder. Der größte Sünder ist bereits gerettet und ist bereits in der Herrlichkeit. Wie heißt der? Paulus sagte, ich bin der größte Sünder. Davon sprechen wir dann heute Abend. Da werden eure Herzen verrobt. Da schwindet der letzte Rest von Trauer aus eurem Leben. Das ist die rechtfertigende Gnade. Nummer 5,
sie befestigende Gnade, dass eure Herzen fest werden, stabil, wie ein Felsen, wie ein Turm, dass eure Herzen fest werden, welch geschieht durch
Gnade.
Gnade. Das ist die befestigende Gnade. Davor wissen auch viele Kinder Gottes nicht, die schwanken hin und her wie ein Trunkener. Ja. Heute rufen sie Halleluja, morgen schreien sie Gott in die Himmel. Sechstens, die Dienstgnade. Wir dienen von Natur aus dem Teufel und dem Fleisch und dem Ich und dem Verderblichen. Und nun gibt es eine Umschaltung des Dienstes. Nun dienen wir dem größten und wunderbarsten Herr aller Herren, den dienen wir, die Dienstgnade. Das ist die sechste. Und dann kommt siebtens eine Gnade, die ist noch größer, die Leidensgnade. Wenn wir wissen, was ich jetzt leide, leide ich um Christi willen. Das gibt uns eine Kraft und eine Freude und eine Seligkeit, das kann ich euch gar nicht beschreiben. So leide denn gern beim freundlichen Herrn erblicken und Ströme der Wonne. So leide denn gern. Kennt ihr nicht das Lied? Beim freundlichen Herrn leide denn gern. Das müssen auch die Kinder Gottes lernen, gern zu leiden. Wir leiden ja auch, aber naja. Davon sprechen wir heute Abend. Dann kommt Nummer 8, 9 und 10, noch drei Arten von Gnade. Ich nenne sie nur, das ist die überströmende Gnade. Das ist neuntens die zukünftigen Gnaden. Und die zehnten die Gnade im Überschwang. Es ist ein anderes Wort. Das heißt die alles überflutende Gnade. Davon sprechen wir heute Abend. Das sind die Gnaden, die uns gegeben sind. Gnade, Gnade, nicht als Gnade. Alles andere bricht in Stücke, ist nur eine morsche Brücke. Gnade muss es sein, Gnade ganz allein. Und Gott gebe uns, dass das Wort Gnade jetzt anfängt, in unseren Herzen zu leuchten, unseren Herzen Kraft zu verlieren, dass wir wissen, Gnade. Und damit schließe ich mit dem Wort, mit dem ich anfing, ist die Lust und Freude im Herzen Gottes, wenn er sich herabneigt und so einen armen, dreckigen, traurigen Tropf, wie du einer bist und wie ich einer bin, uns herauszuheben und die größten Reichtümer der Welt zu schenken, wovon die Welt nichts weiß. Das ist Gnade, das ist Gnade. Gott schenke euch die Gnade, die wir brauchen. Drei haben wir gesehen. Und weitere sieben werden wir heute Abend betrachten. Ich lade euch herzlich ein, heute Abend zu einem Gnadentisch, zu einem reich gedeckten Tisch. Und dann dürft ihr Gnade nehmen. Gnade um Gnade. Eine Gotteskraft, eine Gottesklarheit, eine Gottesfreude nach der anderen, bis das euer Leben überfließt, überströmt von der Gnade Gottes. Aber das ist mehr, als wenn eure Brieftasche überfließt von 1000 Mark Scheinen. Es gibt nämlich noch gar keine, ja. Also Gott segne uns und lasse uns den Reichtum seiner Gnade im Glauben erfassen, mit Freuden festhalten, zum Segen für andere, zur Herrlichkeit für uns und zur Ehre Gottes weitertragen, bewusst und unbewusst durch unser Sein und Wesen. Amen.